Ja, hallo hier jetzt auch nochmal für den Nachmittag. Wir hatten für die, die am Vormittag nicht dabei waren, wir haben über Arbeit nachgedacht und da versucht nachzuvollziehen, warum wir heute in unserer Gesellschaft eigentlich arbeiten, was uns motiviert zu arbeiten, warum wir Geld verdienen, warum wir mehr Geld verdienen wollen und das dann probiert zu kontrastieren mit dem Haushalterschaftsbegriff der Bibel, sowohl des Alten und Neuen Testaments. Wir wollen heute weiter nachdenken über Arbeit, allerdings etwas gröber fassen, jetzt an diesem ersten Teil des Nachmittags. Ich möchte eigentlich über Aktivität, Arbeit ist ja eine Aktivität, mit der wir versuchen, unser Leben oder Überleben zu sichern, denken wir meistens. Ich möchte es noch weiter fassen, jegliche Art von Aktivität. Warum sind wir überhaupt als Menschen handelnd? Warum handeln wir? Warum sind wir handelnd? Das ist nicht, weil ich ein Philosoph bin, warum die Frage so groß gestellt ist, sondern weil das Predigerbuch diese Frage so ganz groß und grob stellt. Und so möchte ich eigentlich mit euch zusammen das Predigerbuch in diesem ersten Teil lesen und reflektieren. Es hat 12 Kapitel, das wird also zu viel Material sein, um jeden Vers durchzuarbeiten, kommentatorisch. Ich hole einfach ein paar Texte raus und würde euch bitten, dass ihr eure Bibel nach vorne holt, weil wir ohne den Text schwer arbeiten können. Wenn ihr keine dabei habt, vielleicht könnt ihr mit dem Nachbarn zusammen die Bibel teilen. Wir werden also Teile hier aus diesem Buch immer wieder lesen. Nach dieser ersten Einheit, nach der Kaffeepause, kommt die zweite Nachmittagseinheit und da möchte ich eigentlich ganz interaktiv arbeiten. Ist das Tempo gut? Ja? Okay. Interaktiv arbeiten, wir wollen zusammen ich werde Texte präsentieren und wir teilen uns auf, dass jede Gruppe die Möglichkeit hat, ein paar Texte zu lesen und dann Feedback gibt und uns als hier Versammlung erzählt, was ihr rausgefunden habt. Und so hoffe ich, dass im zweiten Abschnitt dieses Nachmittags ein klares, interessantes und erfrischendes Bild, glaube ich, über das Gesetz Gottes entsteht, was unser Handeln ja informiert. Es geht um Handeln heute, um Handeln, warum wir handelnde Wesen sind. Okay, gut, ins Predigerbuch. Hast du schon mal eine gute Note nach Hause gebracht? Ein Mathematikexamen zum Beispiel, eine Prüfungsarbeit, hast eine 1 bekommen und dein Tischnachbar, der hat auch eine 1 bekommen, weil er abgeschrieben hat. Ja, weil er abgeschrieben hat, ist extrovertiert, der Zimmernachbar, der Tischnachbar, ist also einfach auffälliger, mehr bekannt und darum auch der Einzige, der durch den Lehrer als Top-Student realisiert wird. Ich habe die Arbeit gemacht. Er hat nur abgeschrieben. Und ja, leider habe ich nicht eine so aggressive, extrovertierte Persönlichkeit, dass ich eben dann nicht auffalle. Frage an dieser Stelle. Was ist Identität? Was ist Unterscheidbarkeit? Man könnte sagen, das, an was man sich über dich erinnert, wenn du nicht mehr da bist. Das ist, was Identität zu einem großen Teil ausmachen könnte. Das ist eine erste Frage und wir werden zu dieser Frage zurückkehren im Lauf der nächsten Minuten. Ich möchte mit euch heute das Predigerbuch besprechen. Ein Grund dafür ist, weil das Predigerbuch 41 Mal eine ähnliche Phrase formuliert. Die heißt, ich dachte in meinem Herzen. Ich sprach zu meinem Herzen. Ich wendete mich an mein Herz. 41 Mal findet sich diese Formulierung. 12 Kapitel, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie oft diese Phrase vorkommt. Ich fürchtete mich in meinem Herzen. Es geht um, was ist in meinem Herzen? Was ist in meinem Herzen, wenn ich in mein Herz hineinschaue, wenn ich versuche, mein Herz zu spüren? Diese 12 Kapitel sind ein Gedicht, wie Schillers oder Goethes Werke komplett durchkomponiert. Ein Gedicht und der Dichter, der hofft, dass sein Leser und Zuhörer mit ihm die Reise macht in das Innere, eine Art Innenschau macht mit dem Dichter. Als Gedicht stellt es eine Art Geständnis dar. Der Dichter gesteht ein, dass, weil er sich selber falsch interpretiert, er ein falsches Selbstbild hat und er deswegen falsch motiviert ist, falschen Zielen nachzustreben. Er hat ein falsches Selbstbild. Er interpretiert sich falsch und darum läuft alles falsch in seinem Leben. Als Geständnis ist dieses Gedicht in dem Sinne auch keine Vorlesung oder auch keine Belehrung an uns, sondern eine Einladung, mit dem Dichter auf eine Reise zu gehen, die die Abgründe des eigenen Ichs führen. Und die Frage ist, haben wir den Mut? Wagen wir diese Reise? Ein Grund, warum der Dichter poetisch probiert zu formulieren, damit es nicht so hart rüberkommt. Die Reise, die wir hier mit dem Dichter unternehmen, ist vor allem eine Reise, die der moderne Mensch, glaube ich, zu tun hat. Der sich hastet, der überarbeitet ist, der überambitioniert ist, der sich erfolgreich von einem Rekord zum anderen Rekord versucht zu hangeln. Diese Reise müssen wir als moderne Menschen gehen. Und so wird eine unserer Fragen sein, was muss in einem Mann wie diesem Dichter vorgehen, um so ein Gedicht schreiben zu können? Gut, ich versuche vier Textabschnitte aus dem Predigerbuch rauszuholen und wir fangen an mit dem Vers 1. Worte des Predigers, also Prediger Kapitel 1, Vers 1, Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Wer ist das? Sohn Davids, da gibt es viele. König in Jerusalem, da gibt es nur noch einen. Salomo, das ist Salomo. Der Name, ihr hört es vielleicht, Shalom, Shalom, auf Hebräisch heißt Shalomo, Shalomo, Shalom, Shalomo. Er ist der Sohn des Friedens, Shalom, der Sohn des Friedens. Wenn wir das Gedicht des Salomo durchlesen, ist interessant, er nennt sich nie als Shalomo. Er ist immer so im Abstand, beschreibt er sich. Ja, ich bin eine Figur, ich bin ein Sohn von jemandem und ich bin König. Und der Dichter selbst wird nie versuchen zu behaupten, dass er Sohn des Friedens geworden ist. Er ist eigentlich einer, der auf der Suche nach Frieden ist, der auf der Suche nach der Bedeutung seines eigenen Namens ist. Er war ein Lieblingskind übrigens, wenn ihr das nachlesen wollt, in 2. Samuel 12, Vers 24. Der Herr liebte ihn, ist auch eines der Lieblingskinder Davids, ein Lieblingskind, was ich aber nicht geliebt weiß. Ein Lieblingskind, was sich nicht sicher ist, dass es geliebt ist. Wir wissen, dass die Familie relativ komplex ist. Als Liebling des Vaters war der Konflikt mit den Brüdern natürlich vorprogrammiert. Ihr kennt die Geschichte mit dem Absalom. Der Absalom, der dachte, ja, wer bin ich dann? Wer bin ich dann? Ich, der Ältere, der Bessere, der Männlichere. Absalom, das ist ja durchaus ein sehr männlicher Mann. Und so probiert er, um Anerkennung zu kämpfen, seinen Platz im Leben zu finden, um zu buhlen, um die Liebe seines Vaters. Und er richtet schon in ganz frühen Jahren, als ein junger Erwachsener, einen Gedenkstein für sich selbst auf. Ihr könnt es nachlesen, 2. Samuel 18, Vers 18. Da baut er einen Gedenkstein für sich selbst auf, sodass er nicht vergessen wird bei all dem bei all den Konflikten und dem Buhlen seiner Brüder um die Gunst des Vaters und die Gunst des Volkes. Er möchte erinnert werden. In diesem Gedicht geht es dann um die Frage, wie man Frieden für sich findet, wie mein Sohn, meine Tochter Frieden erfinden werden kann, wie man Shalomo, wie man Salomo werden kann. Vers 2. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Ich hab hier so drei Worte stehen, Erklärung, Frage, Kondition und davor ganz klein, das habe ich nicht mal hier reingekriegt, Grundsatz, Grundsatzerklärung, Grundsatzfrage und dann Grundkondition. Ich gehe jeden Schritt hier mit euch durch, während wir den Text lesen. Es kommt hier zu einer Grundsatzerklärung. Und diese Grundsatzerklärung ist, alles ist Nichtigkeit. A steht für alles, alles ist nichts. Alles ist nichts. Hätten wir ein anderes Wort eigentlich für nichts? Was? Ja, null, nichts. Was für andere Worte würden in diesen Topf passen? Null, nichts. Leer. Oh, sorry, das schreibt man. Nee, das stimmt schon. Im Holländischen schreibt man zwei E. So, gut. Okay, leer. Leere Menge. Ich finde, das klingt nach Tod auch. Nichts, 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 Nichtigkeit, nichts. Gut, alles ist nichts. Das hebräische Wort hier, was hier vorkommt, ist Hevel. Ihr kennt das von Abel. Abel, der zweite Sohn, Abel. Also man dachte ja, der erste, das ist der Große, das ist der Messias, das ist, und der zweite, ja, im Vergleich zum ersten ist es nichts mehr. Hevel wird benutzt auch für die Götter, für die Götter der Nachbarländer. Das sind alles Hevel, das ist nichts. Das sind nur Projektionen, das sind nur Ideen von Menschen. Ja, Religion als Menschenprodukt. Die Götter werden demaskiert und darum sagen die Propheten, das sind keine Götter, das ist Hevel, das ist nichts, das ist null, was die anbeten oder tun. Hevel, Nichtigkeit, alles ist nichts. Als Erklärung ist dies eine Antwort auf Wertigkeit. Also eine Grundsatzerklärung ist das eine Antwort, ein Statement in Bezug auf Wertigkeit. Was ist alles wert? Alles ist nichts wert. Nichts hat Wert, alles ist wertlos. Nichts hat Bedeutung oder macht Sinn. Aber warum sollte man das sagen? Das ist doch ein bisschen übertrieben, würde man meinen müssen. Viele Dinge haben doch einen Wert. Und was ist übrigens alles? Ja, man kann immer alles sagen. Was meinst du mit alles? Was auch immer die Antwort auf diese Fragen ist, der Dichter wird an seiner Grundsatzerklärung durch das gesamte Buch festhalten. Bis ans Ende des Buches wird er das immer sagen. Alles ist nichts. Alles ist Nichtigkeit. Und er wird erklären, was er meint. Er wird in seinem Gedicht mit dem Finger auf die verschiedenen Dinge zeigen, wo er sagt, schau, das ist Nichtigkeit und das ist Nichtigkeit und das ist Nichtigkeit. Und wir wollen sehen, wo der Finger hinweist. Alles, was er als Nichtigkeit anzeigen wird, hat etwas mit Tod zu tun. Vers 3. Wenn wir Vers 3 lesen. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinem Arbeiten oder Mühen, abhängig von welcher Übersetzung ihr da benutzt, mit der er sich abmüht unter der Sonne? Also, die Antwort wissen wir eigentlich schon. Wenn er sagt, alles ist Nichtigkeit und dann fragt, ja, warum machen wir denn Sachen? Warum handeln wir denn? Warum arbeiten wir dann? Ja, die Frage brauche ich nicht mehr stellen. Er hat sie ja schon beantwortet. Auch das ist sicher sinnlos. Ob du arbeitest oder nicht arbeitest, macht keinen Unterschied. Nix ist alles nichts. Und so kommt es in Versen 4 bis 11, lesen wir gleich, zur Klärung der Grundkondition menschlichen Lebens. Lass uns das mal lesen, Vers 4 bis 11. Eine Generation kommt, eine Generation geht, aber die Erde, die besteht in Ewigkeit, also es dreht sich alles. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie strebt ihrem Ort zu, wo sie wieder aufgeht. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden, immer wieder sich wendend, 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 drehend, wiederholend. Er geht dahin und zu seinem Ausgangspunkt kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Ihr seht, Wiederholung, Wiederholung, Wiederkehr, Wiederkehr, Wiederkehr. Desgleichen, alle Worte mühen sich ab. Nichts vermag ein Mensch zu sagen. Das Auge wird nicht satt zu sehen und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was wahr ist, das, was sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Ihr seht also, alle Handlungen wiederholen sich. Was man gestern getan hat, wird man morgen wieder tun. Und wenn du heute etwas gemacht hast, wo du dachtest, wow, ich bin schon genial. Morgen macht es jemand anders und es ist weg. Oder gestern hat es schon jemand anders gemacht, es ist weg. Alles wiederholt sich. Da gibt es keine Erinnerung an die früheren. und an die künftigen, die sein werden. Und auch an sie wird man sich nicht mehr erinnern, bei denen, die noch später sein werden. Also für den Fall, dass du dachtest, einen einzigartigen Beitrag geleistet zu haben. Irrtum. Hat irgendwann irgendwo schon mal jemand gemacht, schon jemand mal geleistet. Fortschritt, menschliche Einzigartigkeit, das alles gibt es nicht. Gab immer schon irgendwo jemanden, der genauso aussah und genauso das getan hat und genauso hohe Werte verfolgte wie du. Zwei Bücher. Oh, ich muss es eigentlich so zeigen. Zwei Bücher. Das ist Stefan und das ist Maria. Wo ist Stefan, wo ist Maria? Das ist, sind diese ersten paar Verse. Es ist alles gleich. Wenn alles gleich ist, dann gibt es keine Identität mehr. Dann kann man nicht mehr identifizieren, dann kann man nicht mehr unterscheiden. Dann weiß man nicht mehr, wer man ist. Dann gibt es dich auch gar nicht. So beschreibt der Poet das Leben. Eine gewaltige Tat heute gemacht. Eine gewaltige Tat gestern gemacht. Was war der Unterschied? Es ist das Gleiche. Ich bin mal in Rom mit meiner Frau gewesen vor ein paar Jahren und da gibt es, ich weiß nicht mal genau, wie die Straße heißt, wenn man über den, wie heißt der Fluss nochmal, der auch durch Rom fließt? Den Tiger, wenn man über den Tiger geht und dann geht man rauf, die Straße rauf und da gibt es diese Allee mit diesen Köpfen, mit diesen Marmorköpfen, ganz viele von diesen Köpfen, wo der Name draufsteht. Wenn ihr durch diese Alleen geht, ich vermute, es sei denn, irgendeiner hier ist Professor für Kirchengeschichte oder Geschichte, die meisten kennt ihr gar nicht. Die haben ihren Kopf dahingesetzt, damit sie nicht vergessen werden. Aber wer von uns erinnert sich noch an die? Die schauen alle, ja Cäsar, gut, Cäsar, bestimmt, Cäsar. Oder Hannibal, der hat leider keinen Kopf gekriegt, aber den haben... Augustus, aber ich meine diese ganzen, zum Beispiel in der Villa Academica in Rom, du hast ja hunderte von Köpfen von Größen, Wissenschaftlern, Poeten, die kennt kein Mensch mehr. So. Aber man muss Köpfe hinsetzen, damit man nicht vergessen wird. Der Prediger sagt, bringt nichts, du kannst so viele Köpfe von dir überall hinstellen, in der nächsten Generation weiß keiner mehr, was du eigentlich im Leben geleistet hast. Das ist die Tragik, die er hier beschreibt. Die Folge, es gibt keine Erinnerung mehr, alles ist austauschbar. Jeden Menschen hat es schon mal gegeben, jede Tat wurde schon einmal gemacht, jedes Leid schon einmal erlitten. Deine Geschichte ist nicht einzigartig. Ohne Einzigartigkeit keine Identität, ohne Identität keine Erinnerung, keine Erinnerung an dich. Erinnerung braucht man als Voraussetzung für den Unterschied. Wo kein Unterschied, keine Erinnerung. Ja, wo ich die zwei Bücher nicht mehr unterscheiden kann, kann ich mich nicht mehr an das eine erinnern, im Gegensatz zum anderen. Erinnerung ist nicht mehr möglich, wenn ich nicht mehr unterscheiden kann. Du unterscheidest dich nicht, also kannst du auch nicht erinnert werden. Menschlicher Ruhm, das heißt erinnerungswürdige Taten, gibt es nicht. Und damit haben wir die Ouvertüre zu diesem weltbekannten Gedicht, dem Prediger, zu Ende gehört. Diese drei Elemente werden in verschiedenen Farben und Versionen in diesem Gedicht wieder erscheinen. Also, die Grunderklärung, alles ist nichts. Die Grundfrage kommt immer wieder vor, hat menschliches Handeln irgendeinen Wert? Die Antwort wird ja schon gegeben, aber die Frage wird immer wieder ganz penetrant wiederholt gestellt. Und drittens, die Grundkondition, das Leben ist eine erinnerungstötende Wiederholung. Diese drei Elemente werden immer wieder durchreflektiert im Predigergedicht. Sie stellen sozusagen eine Art Basso Continuum dar. Immerhin. Du wirst sie nie vergessen, bis ans Ende des Gedichts. Sie sind übrigens auch die Lösung zur Depression. Wir werden da uns langsam hinarbeiten. Zweiter Text. 12 bis 13. Kapitel 1, 12 bis 13. Und der Prediger, ihr seht auch wieder nicht, und Salomo ist abwesend. Und der Prediger war König über Israel in Jerusalem. Und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Handeln, endliches Handeln, will er untersuchen, forschen, erforschen. Ein übles Geschäft hat Gott den Menschenkindern da gegeben, sich darin abzumühen. Also der Salomo versucht, das menschliche Handeln zu erforschen. Die Begriffe, die im Hebräischen benutzt werden, sind recht wissenschaftlich, also untersuchen, phänomenologische Forschung betreiben. Warum handeln Menschen eigentlich? Und er wird drei verschiedene Kategorien menschlichen Handelns untersuchen. Die eine Kategorie ist manuelle Arbeit. Ihr seht hier zum Beispiel in Vers 14, ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden, und siehe, all das ist Nichtigkeit, Taten. Arbeit, manuelle Arbeit, wiederholt im ganzen Gedicht kommt diese Kategorie vor. Das zweite ist intellektuelle Arbeit, keine manuelle Arbeit, sondern intellektuelle Arbeit, philosophieren. Vers 17 habt ihr das. Auch richtete ich mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Erkenntnis von Tollheit und Torheit zu haben. Und was passiert, wenn man Weisheit analysiert oder wenn man intellektuelle Arbeit analysiert? Auch da findet man heraus, es ist Nichtigkeit. Manuelle Arbeit, intellektuelle Arbeit und dann kommt die soziale Arbeit. Ich weiß nicht, ob das eine gute Kategorie ist, aber mir ist keine bessere eingefallen. Soziale Arbeit, soziales Handeln in Kapitel 2, Vers 1 und 2. Wohlan, denn versuche es mit Freude und genieße das Gute, aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Zum Lachen sprach ich, unsinnig es ist. Und zur Freude, was schafft die? Also auch, sag mal, das emotionale, soziale Feiern zum Beispiel wird analysiert durch ihn und auch dort. Es ist Nichtigkeit. Diese drei verschiedenen Kategorien werden hier wieder durchreflektiert im Predigerbuch Alles Nichts. Also brauchst nicht arbeiten, brauchst es nicht groß versuchen, Gedanken zu spinnen und feiern, das bringt auch nichts. Alles Nichtigkeit. Wiederholt kommt er zur Schlussfolgerung, alles menschliche Handeln ist Haschen nach Wind. Die Formulierung habt ihr ja hier auch gesehen und kommt häufiger vor. Nach was denkt denn der Mensch zu jagen, wenn er noch nicht weiß, dass es ungreifbarer Wind ist? Zwei Punkte. Es scheint so zu sein, als würde er verzweifelt nach Gold suchen, aber nur Dreck finden. Erster Punkt. Er versucht nach Gold zu suchen, aber findet nur Dreck. Aber, zweiter Punkt, weil er schon so lange gesucht hat, steigert sich die Hoffnung, dass doch noch Gold zu finden ist. Und so macht er weiter mit der Arbeit, mit dem Feiern und mit dem Denken. Aber wir werden diesem Gedicht weiter zuhören müssen, um zu verstehen, was der Mensch wirklich denkt, zu suchen, zu haschen und zu ergreifen. Auf der Suche nach der Identität, auf der Suche nach Erinnerung, nach Achtung, stellt er fest, dass letztendlich der Mensch in seinem manuellen Handeln, in seinem intellektuellen Handeln, also auch in seinem sozialen Handeln, nichts anderes in der Essenz sucht, als Erinnerungswürdigkeit zu erlangen, erinnert zu werden. Er möchte einen Eindruck beim anderen hinterlassen, eine Erinnerung, die bleibt. Lass uns mal lesen, Vers 12 bis 16. Kapitel 2, Vers 12 bis 16. Und ich wandte mich, um Weisheit und Tollheit und Torheit zu betrachten, denn es wird der Mensch tun, der nach dem denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommt? Wer ist der König? Salomo. Was wird der machen, der nach mir kommt? Das, was man schon längst getan hat. Der wird genau das Gleiche machen, was ich schon getan habe. Und ich sah, dass die Weisheit den gleichen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen in seinem Kopf, der Tor aber geht in der Finsternis. Doch erkannte ich auch, dass ein und dasselbe Geschick sie alle trifft. Also, du bist weltberühmt und du bist Person A, weltberühmt, Person B, irgendjemand, den noch nie jemand gekannt hat. Was sagt er? Am Ende werden sie alle, beide vergessen. Alle beide trifft das gleiche Schicksal. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird es auch mich treffen. Wer ist Salomo? Ihr kennt Salomo. Er ist der Dichter, der Poet, der Macher, der riesige Gebäude in Jerusalem aufbaut. Ein Architekt und Philosoph. Und er sagt, am Ende wird mich das gleiche Schicksal treffen wie dem Typen, der noch nie was in seinem Leben gemacht hat. Wozu bin ich dann so überaus weise gewesen? Das ist die Frage. Wenn sich keiner an dich erinnert, warum muss ich dann überhaupt noch was machen? Ich werde vergessen werden. Nichtigkeit. Vers 16, und da kommen wir zum Kern. Denn es gibt keine Erinnerung an den Weisen, so wenig wie an den Toren, weil in den kommenden Tagen alles längst vergessen sein wird. Und wie stirbt der Weise? Und wie stirbt der Weise gleich dem Toren? Also die Grundkondition des Lebens. Erinnerung ist nicht möglich, sagt er hier selber. Während das Resultat deiner Arbeit dich vielleicht überlebt, sie wird mit jemandem anderen in Verbindung gebracht werden. Haben wir heute ganz oft eine wunderschöne Zeichnung von Van Gogh. Und da stellt man raus, das war gar nicht Van Gogh, das war irgendein Schüler von ihm. Und dann wissen wir, dass es ein Schüler von ihm war und dann dauert es ein paar Forschungsjahre weiter und da findet man raus, es ist gar kein Schüler von ihm gewesen, sondern das war einfach so ein Hobbykünstler in der Straße daneben. Also es wird alles so vage. Wer ist es denn, wer was macht? Dein Werk mag dich überleben, aber die Leute, die dein Werk sehen, werden sich nicht mal an dich erinnern. Die Erkenntnis führt zu einer Sinnentleerung, die den Hass gegen sich selbst, gegen das Leben und gegen die Mitmenschen schürft. Ihr seht das ganz stark hier in Vers 17 bis 23. Da hasste ich das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Denn alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Und ich hasste all mein manuelle Arbeit, mit der ich mich abmühte unter der Sonne. Ich muss es ja doch dem Menschen hinterlassen, der nach mir sein wird. Wem muss das hinterlassen? Er möchte etwas Großartiges und dann der König, der nach ihm kommt, der sagt, das habe ich gemacht. Ich muss es dem nach mir überlassen. Und ich, das ist manuelle Handeln und doch wird er Macht haben über all meine Mühen. Seht ihr das? Vers 19b. Wer hat Macht über meine großen Werke? Ich? Jemand anders wird die sich aneignen und mit sich verbinden. Und doch wird er Macht haben über all meine Mühen, mit der ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Nichtigkeit. Da wandte ich mich, mein Herz der Verzweiflung zu überlassen, wegen all dem Arbeiten, Mühen, Handeln, mit dem ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Es hat keinen Nutzen gehabt. Ich habe so gut gelernt in der Schule. Ich habe dauernd nur Einser geholt. Ich habe den Preis und den Preis geholt. Ich habe im Fußball immer gewonnen. Ich habe immer die schnellsten 50 Meter bin ich immer gelaufen. Am Ende erinnert sich kein Mensch an mich. Was bringt mir das? Verdruss, Vers 23. Ich bin Tage, mein Leben ist ein Leiden. Ein Geschäft bringt alles nichts. Du hast hart gelernt. Aber dein Tischnachbar bekommt durchs Abschreiben die 1 und wird vom Lehrer gelobt. Und so wird die Frage nach der Gerechtigkeit gestellt. Ein solches Übersehen meines eigenen Einsatzes, meiner Leistung und meiner Arbeit, das ist doch ungerecht. Ich habe doch einen Wert. Mein Einsatz muss doch anerkannt werden, muss doch gewürdigt werden. Was also sucht der Mensch schlussendlich in seinen Aktivitäten? Salomo sagt hier im zweiten Kapitel ganz klar, auf sich selbst dann gemünzt, aber verallgemeinert, dass er sucht Anerkennung, Interesse, Würdigung. Das ist ja gut, das ist berechtigt. Es ist eben nur dann, wenn wir uns nämlich erkannt und anerkannt fühlen, dass wir diesen Frieden, diese Bestätigung und damit die Ruhe in uns selbst finden. Es ist meine Anerkennung durch den anderen, die mein Herz Frieden finden lässt. Das ist in Vers 23. Denn all seine Tage sind Leiden und Verdruss, ist sein Geschäft. Selbst nachts findet sein Herz keine Ruhe. Wir haben hier, ich schaue kurz mal im Hebräischen nach, da müsste das Wort Shalom oder noch hervorkommen. Vers 23. er findet keinen Schlaf in der Nacht, keine Ruhe. Gut, es kommt dann wie eine Überraschung dann im Vers 24 bis 26. Wir lesen das. 24 bis 26 im Kapitel 2. Es gibt nichts Besseres. Es ist eine komplette Überraschung. Eine völlige Wendung von all dem, was wir bisher gehört haben. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinem, bei was? Arbeiten. Das gleiche Wort, was wir davor hatten, was so negativ beladen war. Bringt alles nichts. Arbeit nichts, kannst aufhören. Arbeit nicht, Arbeit, alles gleiche Schublade. Tod, nichts, null. Was sagt er hier? Und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinem Arbeiten. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefallen ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft, einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Es kommt zu einer zweiten Grundsatzerklärung, die ganz anders ist als die erste. Es gibt nichts Besseres als soziales Handeln. Er sagt, macht es ja ganz explizit hier, feiern, trinken, Spaß haben. Es gibt nichts Besseres als arbeiten, macht alles Sinn. Und denken, ich sag mal philosophieren, intellektuelles Arbeiten, es gibt nichts Besseres. Ihr seht den Widerspruch, am Anfang ganz klar, handeln, feiern, denken, alles Nichtigkeit, arbeiten, kannst du aufhören. Und dann Vers 24, ich habe noch etwas gesehen bei meiner Forschung. Handeln, denken, feiern, Soziales, ist alles sehr gut. Eins. Also das Gleiche ist Tod und Freude. Ich denke jetzt als Leser, okay, er wird sich jetzt entwickeln und wird mir erklären, warum er am Ende sagt, am Ende hat das doch alles einen Sinn. Was ihr erleben werdet, er wird beide Grundsatzerklärungen gleichzeitig immer wiederholen. Alles beide stimmt. Warum stimmt alles beide? Das müssen wir rausfinden. Also, diese Erklärung steht im direkten Gegensatz zur ersten Grundsatzerklärung. Ich male das mal auf. Arbeit mit der Hand. Arbeit oder Handeln. Mache ich mal HA draus, Handeln. Handeln mit der Hand, Handeln mit dem Kopf, intellektuelle Arbeit. Soziales Handeln ist, Grundsatzerklärung 1 war 0, nix. Grundsatzerklärung 2 ist unheimlich sinnvoll. Machen wir mal eine 1 draus. Unheimlich sinnvoll. Nichtsdestotrotz, beide Grundsatzerklärungen wird Salomo regelmäßig in seinem Gedicht wiederholen. Ich habe die Verse hier mal aufgeschrieben, also für den Fall, dass ihr das nachher mal nachlesen wollt, hier für erste Grundsatzerklärung, das ist die erste Grundsatzerklärung, alles ist nichts, die zweite Grundsatzerklärung, alles ist super. Erste Grundsatzerklärung hier, Kapitel 1, 9 bis 11, haben wir schon zusammen gelesen, Kapitel 2, 12, 15, 16 bis 19, ich gebe euch später noch andere Texte, jetzt einfach von der Zeit her. Zweite Grundsatzerklärung, Kapitel 3, Vers 12 bis 13, Vers 22, Kapitel 5, 17 bis 19, Kapitel 8, Vers 15, 9, 7. Ich schreibe da nachher noch ein paar andere Sachen auf. Aber wenn ihr diese Texte durchlädt, werdet ihr sehen, er macht diese zwei Grundsatzerklärungen, wiederholt er, in Variationen, aber deutlich erkennbar, immer das Gleiche sagend. Also die sich gegenseitig abwechselnden Erklärungen wirken auf den Leser wie zwei unterschiedliche Arten zu leben. Entweder dein Leben ist einfach nur Depression oder dein Leben ist einfach nur Yippie-Yippie-Freude. Aber er sagt, nee, es ist beides. Die beide gehören zusammen, die müssen beide zusammengelebt werden, wie das geht später. Dritter Text, Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben, Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten, Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen, Zeit für Abrechnung und Zeit fürs Bauen, Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen, Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen, Zeit für Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln, Zeit fürs Umarmen und Zeit für sich fernhalten vom Umarmen, Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren, Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen, Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen, Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden, Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen, Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Es gibt eine, als Karthago, als die Römer im dritten Punischen Krieg nach Karthago rübergekommen sind, dann wollten sie ja Karthago dem Erdboden gleich machen. Und da, ich glaube, Cicero, was ist, ich weiß nicht mehr wer, Erinnerung, ist alles für die Katz. Wer es war, wenn er jetzt leben würde im Grab. Wer war der im dritten Punischen Krieg Karthago? Ja, Hannibal, wer? Nee, das war später. Scipio steht mit seiner Armee vor Karthago und sagt den Leuten, wenn ihr die Karthager jetzt in den Tod stürzt, was sie ja machen müssen, dann sagt er, tut das mit einer gnädigen Hand, weil das gleiche Schicksal euch ereilen wird, wenn im Kreislauf der Zeit eben die Rache an uns geschehen wird. Ja, also es sind ja, sie glauben jetzt nicht an ein göttliches Weltbild, aber was sie verstanden haben, ist genau, was der Prediger hier beschreibt. Das wiederholt sich alles. Jedes Weltreich wird irgendwann fallen. Und wenn ihr als Römer jetzt hingeht und das Karthagische war ja ein Riesenimperium, die haben ja die Kontrolle über den Wirtschaftsraum des Mittelmeers gehabt, wenn ihr die niederstürzt mit Hass und unwürdigen Gefühlen, ich sag euch, uns wird das gleiche Schicksal treffen. Also macht es mit einer gnädigen Hand, wenn ihr die tötet. Karthago wird vergessen werden. Scipio, Karthago wird vergessen werden. Und bereitet euch schon mal darauf vor, auch ihr werdet vergessen werden. Die Heldentat, die ihr denkt, jetzt zu tun, wird als Heldentat im nächsten Imperium schon lange wieder vergessen sein. Also was wir hier sehen, ist erneut, alles ist eine Wiederholung in Kommen und Gehen. Welchen Wert, welchen Nutzen hat menschliches Handeln unter der Sonne? Vers 9, wenn ich das hier anschaue. Welchen Gewinn? Also, warum machen wir denn überhaupt noch was, wenn es eh alles vergessen wird, wenn eh alles wiederholt wird durch irgendjemanden anderen? Und so kommt es erneut zur Grundsatzerklärung, Vers 12 bis 13. Kapitel 3, 12 bis 13. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben glücklich zu tun. Seht ihr diesen Widerspruch wieder? Alles für die Katz, können wir alles vergessen, wird alles vergessen und dann, also, was habe ich entdeckt? Lass uns arbeiten und freudig sein und denken und Freude am Leben haben. Aber du hast doch gerade gesagt, das ist alles für die Katz. Das ist Nichtigkeit, Depression. Und dann bricht ein völlig neuer Gedanke des Dichters an die Oberfläche in Vers 14 bis 17. Ich erkannte, dass alles erst einmal, dass Gott hier ganz zentral vorkommt als ein Subjekt, als ein Akteur. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm, bei mir steht in der Elberfelder Übersetzung, fürchtet. Man könnte hier besser übersetzen oder vielleicht für unseren Sprachraum besser übersetzen. Gott hat es so gemacht, damit man vor ihm Respekt hat, damit man ihn würdigt, damit man ihn an sich erinnert, wenn ich es mal ganz frei mache, was das ist. Was da ist, war längst und was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Entschwundene wieder hervor. Ein komplett neuer Gedanke. Die Furcht Gottes, Gott zu fürchten, ihn zu würdigen. Sein unwiederholbares Werk. Ihr seht, das ist ein Widerspruch in dreifacher Hinsicht. Gott schafft Dinge, die niemand geschaffen hat. Kapitel 1, Vers 2, das, was du schaffst, hat jemand anders schon mal geschafft. Also Gott schafft die unterscheidbaren Dinge, die erinnerbaren Dinge. Sein Werk bleibt ewig. Was sagt Kapitel 2, Vers 16? Das Menschenwerk bleibt nicht ewig. Macht irgendjemand immer wieder genau das Gleiche? Drittens, seine Arbeit kann nur mit ihm identifiziert werden. Beschreibt er hier ganz, ganz klar. Ja? Nur Gott kann so machen. Was ist das, 14b? Und Gott hat das so gemacht. Nur ihm kann man nichts hinzufügen. Man kann nichts wegnehmen. Das ist ganz typisch nur er. Das trägt seine Marke. Im Kapitel 3, Vers 18 als Beispiel. Unsere Arbeit kann nicht mit uns identifiziert werden. Meine Arbeit kann nicht mit mir identifiziert werden, wenn einiges an Zeit vergangen ist. Dies alles macht es möglich, also weil Gott eben diese drei Sachen schafft. Er schafft neue Dinge, die noch nie jemand irgendwann gemacht hat und nie jemand irgendwann wieder machen wird. Zweitens, sein Werk bleibt erinnerbar. Und drittens, seine Arbeit kann nur mit ihm identifiziert werden. Wegen diesen drei Dingen, was schafft Gott wegen diesen drei Dingen? Furcht, Würdigung, Anerkennung. Genau diese Dinge, die ich so gerne haben will. Anerkennung, erkannt werden, identifizierbar sein. Und mit diesen neuen Gedanken erweckt entsteht eine neue Schlussfolgerung, wenn ihr 3, Vers 15 mit mir lesen wollt. Was da ist, war längst und was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Entschwundene wieder hervor. Die ewige Anwesenheit Gottes erhebt das nur kurze Aufleuchten deiner Arbeit, also die wunderschöne, leckere Torte da unten, das ist, oder der Kuchen, der ist mir auf der Zunge zerschmolzen, ich weiß nicht, wer das war. Das war ein kurzes Aufflackern, lass uns sie Tante Ilse nennen. Tante Ilse, die diesen Kuchen gemacht hat, der auf meiner Zunge zerschmolzen ist, das war ein kurzes Aufflackern, kurzes Aufleuchten deiner Arbeit, an die ich mich jetzt erinnere, morgen nicht mehr. Okay, in zehn Jahren vielleicht auch, aber in 20 nicht mehr. Das nur kurze Aufleuchten deiner Arbeit aus der Grundkondition gefallenen Lebens in die ewigen Bücher himmlischer Erinnerung. Gott hebt das für uns als Menschen nur ganz kurz aufgeflackerte, erinnerungswürdige Erlebnis, wie das Zerschmelzen der Torte auf meiner Zunge, in seine ewigen Bücher. Er verhindert, dass es vergessen wird. Er, wie heißt es hier? Gott sucht das Vergessene, Entschwundene wieder hervor. Bei ihm wird nichts vergessen. Wenn Menschen deine Identität, dein Besonderssein vergessen, dann wird er die Erinnerung an dich für ewig bewahren. Denn Gott ist ein Gott, der erkennt, bemerkt und anerkennt für immer. Und das ist der Schlüssel für den Seelenfrieden. Das Gedicht wird sich weiterentwickeln und es weiter ausführen. Es gibt jemanden, der dich erkennt, der dich anerkennt, der um dich weiß, um deine Geschichte, die ganz anderes ist wie die Geschichte von irgendjemand anderem. Darum musst du dich nicht überarbeiten. Du musst auch nicht versuchen, eine bleibende und gute Erinnerung zu hinterlassen. Also versuchen, Eindruck zu schinden, dich einzubrennen in die Erinnerung des anderen. Brauchst du nicht mehr. Du kannst einfach nur ein ganz normales Leben führen. Nach außen hin vielleicht durchschnittlich. Ausgeglichen. Ein Leben leben. Denn Gott erhält eine Erinnerung an dich. Er wird dich nicht vergessen. Darum überarbeite dich nicht. Darum versuche dich nicht zu sehr zu zwingen, etwas Besonderes zu sein. Denn er braucht keine Hilfe. Er braucht sicher nicht deine Hilfe, um sich an dich erinnern zu können. Er ist kein gewöhnlicher Mensch. Er ist nicht so wie die anderen. Er wird sich erinnern. Und gerade das ist so schwierig, sich vorzustellen, dass ich nichts Besonderes sein muss. Dass ich normal sein muss, weil ich etwas Besonderes bin. Weil Gott mich als das erkennt. Wir versuchen, unseren Wert in Bezug auf und im Vergleich mit anderen aufzubauen. Das ist der Wettkampf, den wir auch heute Morgen schon ein bisschen angesprochen haben. Im Vergleich mit dem anderen versuchen wir, unseren Wert entwickeln zu lassen, indem wir versuchen, eine Erinnerung unserer Wertigkeit in den Gedächtniston des anderen hineinzudrücken. Und dabei benutzen wir alle möglichen Strategien. Identität hat nämlich etwas mit dem anderen zu tun. Ich habe keinen Wert, wenn der andere nicht einen Wert in mir sieht. So hat Gott uns geschaffen, wenn wir 1. Mose 1 und 2 lesen. Gott hat uns geschaffen in einer solchen Struktur, von einer solchen Art, dass ich erst Wertigkeit habe, ich erst Wert empfinde, wenn ein anderer sie in mir erkennt. Ohne einen anderen habe ich keinen Sinn, ohne einen anderen habe ich keine Bedeutung, werde ich nicht erkannt. Wir brauchen den anderen, um einen Selbstwert haben zu können. So sind wir gemacht worden. Wir sind aufeinander hin geschaffen worden. Es ist dann, wenn wir erkannt werden, dass wir realisieren, dass wir sind. Und was wir sind. Erkannt werden ist existenziell. Ein ganz kurze Fußnote. Ihr habt es in Kapitel 2, 2. Mose Kapitel 2, 1. Mose Kapitel 2. Adam wird geschaffen, Eva wird dann geschaffen. Der Adam, wenn ihr den Text durchliest, Adam benutzt nie ein Erste-Persons-Personalpronomen wie ich, mein, mir, mich. Seine erste Person benutzt er nie. Es ist erst in dem Moment, wo er der Eva entgegengestellt wird, dass er sagt, das sind meine Gebeine, kommt er zu einem Begriff des Ichs. So, wir kommen zu einem Begriff des Ichs im Moment, wo wir erkannt werden, wo wir Begegnung haben mit einem anderen. Der Antrieb menschlichen Handelns in Kapitel 4, Vers 4. Wir lesen: Und ich sah all das Mühen und alle Tüchtigkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Ja, das ist diese Vergleichlichkeit, diese Wettkampflichkeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Auch das ist Nichtigkeiten an Haschen nach Wind. Also es geht im Prinzip, wenn du vergisst, dass Gott dich aus der Mühle des Vergessenwerdens rausholt, in seiner Allmacht, in seinem Gottsein, wenn du das vergisst, dann wird alles nur noch Wettkampf. Da musst du dich bemühen, dass man sich erinnert an dich, weil du das brauchst, um Wertigkeit zu haben. Menschen erinnern sich nicht an dich, dann braucht man dich nicht. Du bist überflüssig. Das ist also Eifersucht gegen den anderen. Der andere ist gefährlich. Des anderen Arbeit, des anderen Leistung mag unsere eigene vergessen machen. Aber selbst wenn deine Arbeit besser als die des anderen ist, können wir dich beruhigen, sagt Salomo, es ist trotzdem alles Haschen nach Wind, weil auch deine Arbeit wird irgendwann vergessen werden. Früher oder später. Und so ist es besser, Vers 6, Kapitel 4, Vers 6, besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Arbeit. Alles Haschen nach Wind. Es ist besser, um Frieden zu haben, als Workaholic gehetzt durch den Wettkampf mit dem anderen, sich Anerkennung zu schaffen. Macht nichts, hat er doch gesagt, ob du arbeitest oder nichts, wird beides vergessen. Also chill mal, mach mal ein bisschen ruhig, Stress nicht so viel. Und so kommt es zu einer Antwort auf die Grundsatzfragen Kapitel 4, 9 bis 12. Zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Es geht um die Wertigkeit, ja? Welche Wertigkeit hat meine Arbeit? Welcher Lohn hat meine Arbeit? Es fängt hier ganz positiv an. Also zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wer aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, ihn aufzurichten, auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Was ist der Wert? Was ist der Lohn menschlichen Handels unter der Sonne? Nein. Die richtige Antwort auf die Frage, welchen Mehrwert zwei arbeitende Menschen im Gegensatz zu einem Einmannbetrieb haben, ist nicht mehr Geld. Mehr Profit. Die richtige Antwort ist Zusammensein. gegenseitig ein Helfer zu sein. Es gibt etwas, das du gewinnst, wenn du zusammenarbeitest, das Geld dir nicht geben kann. Wärme, das ist zusammengefasst das, was wir hier gelesen haben. Also der Mehrwert ist nicht noch produktiver sein, der Mehrwert ist Zusammensein. Wirkliches Zusammensein, Partnerschaft ist nur möglich, wenn der andere nicht dein Feind ist oder derjenige, von dem ich Anerkennung einfordere. Wahre Partnerschaft kann nur da genossen werden, wo ich meine Anerkennung bereits erhalten habe. Wo ich also den anderen nicht in den Stress versetze, mich anerkennen zu müssen. Aber ich bin doch was Besonderes, kannst du mir das nicht öfter sagen? Kennt ihr das in Beziehungen? Warum hast du nicht gesagt, das Essen war gut? Das kannst du doch sagen. So, bin ich dir das nicht wert? Also wahre, wirkliche Zusammensein entsteht da, wo diese Anerkennung schon entstanden ist für mich, weil ich weiß, ich bin erkannt und ich muss den anderen nicht unter Stress setzen, wo meine Anerkennung bereits erhalten, wo ich meine Anerkennung bereits erhalten habe, wo ich weiß, dass ich durch Gott erinnert bin, da bin ich ein angenehmerer Partner für den anderen. Das Leben, der Lebenslohn, der Lebenswert liegt nicht im Profit, sondern der Freundschaft mit dem Mitmenschen. Die Gefahr von Arbeit und Philosophie und Feiern in einer kann sein, dass man in einer irrealen Welt lebt. Lass uns den nächsten Abschnitt hier lesen, Kapitel 5, 1 bis 6. Sei nicht vorschnell, Kapitel 5, 1 bis 6. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum seien deine Worte wenige. Denn bei viel Geschäftigkeit, bei viel Arbeit, bei viel Stress kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, das erfülle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Gestatte deinem Mund nicht, dass es dein Fleisch in Sünde bringt. Und sprich nicht vor dem Boten Gottes, oh, es war ein Versehen. Wozu soll Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn bei vielen Träumen und Nichtigkeiten sind auch viele Worte. So fürchte Gott. Also wer viel arbeitet, wer philosophiert und denkt, der steht in der Gefahr, in einer irrealen Welt anzukommen. Ja, das Erreichen großer Ziele wird uns Anerkennung bescheren. Wenn du eine Eins in der Schule hast, dann wird man sich an dich erinnern. Für eine kurze Zeit. Ja, das Denken großer Gedanken wird uns Bewunderung zukommen lassen. Dies führt zu zwei Resultaten. Nummer eins, es wird uns denken lassen, dass man sich an dich erinnert, dass man dich anerkennt, erkennt, wegen deiner Großartigkeit, wegen dem tollen Kuchen. Aber man wird das nicht. Man wird das nur ganz kurzfristig oder mit einer kurzen Halbwertszeit. Am Ende könnte uns diese Illusion durch eine Überarbeitung töten. Die haben sich anerkannt. Mein Kuchen war so gut. Nächsten Sabbat haben wir wieder Potluck. Nächste Chance. Du könntest in die Illusion kommen, um dich zu überarbeiten. Es wird uns denken lassen, es wird uns in eine Illusion treiben, die uns dann überarbeiten lässt. Es wird uns denken lassen, dass Gott nur imstande ist, sich an uns zu erinnern, wenn wir außergewöhnlich gut sind. Wenn wir ihm helfen, sich an uns zu erinnern, indem wir zum Beispiel ein sehr religiöses Leben leben. Zu gerecht zu sein, nehmt das, ich finde das eines der schönsten Sätze hier, Kapitel 7, Vers 15 bis 16. Kapitel 7, 15 bis 16, dann sagt er, also das ist quasi das religiöse Handeln, die religiöse Arbeit, das alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit, ich übersetze es mal sehr frei, wir können das nachher noch diskutieren, dass ein Religiöser, der bei seiner Religiosität umkommt, und da ist ein Unreligiöser, der bei seiner Bosheit, bei seinem Nichtglauben seine Tage verlängert, sei nicht allzu religiös und gebärde dich nicht übermäßig weise, wozu willst du dich zugrunde richten? Ja, wir können das noch weiterlesen und sehr gerne diskutieren, aber es geht darum, versuch nicht durch deine Religiosität in Gott irgendwie eine Erinnerung an dich hineinzubrennen. Wenn du das machst, dann hast du Gotteslästerung betrieben. Gott erinnert sich an dich. Du kannst ganz normal sein. Er hat dich ganz normal geschaffen. Du musst nicht der Held werden. Du musst nicht der Protagonist deiner eigenen Erzählung werden. Nur der, der Gott fürchtet, Vers 18, ein paar Verse weiter, Vers 18, ist es gut, dass du an diesen festhältst, also an Religiosität, und auch von jenem deine Hand nicht lässt, denn der Gottesfürchtige entgeht dem Allen. Nur der, der Gott fürchtet, der, der weiß, wer Gott ist, der, der weiß, dass Gott sich an dich erinnert, dass du nicht besonders sein musst, der wird Erfolg haben. Von der Schwierigkeit, ein freudiges Leben zu leben, handeln dann die Verse 28 bis 29 im siebten Kapitel. Also Kapitel 7, 28 bis 29. Was meine Seele fortwährend suchte und ich nicht fand, was war das? Was suchte seine Seele die ganze Zeit? Einen Mann fand ich aus Tausenden, aber eine Frau unter diesen fand ich nicht. Alleine, ja, das ist komisch, alleine siehe, dies habe ich gefunden, Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, aber sie aber suchen viele Künste. Wir wissen, wie das läuft. Wir wissen, was Erlösung ist oder denken das zu wissen, was Identität ist, was Anerkennung ist. Aber wer von uns handelt so, als ob er denn Identität hat? Als ob er denn Anerkennung bereits gefunden hat? Wer hat diesen Frieden in seinem Herzen, den davon abhält, sich zu mühen, sich mit irgendjemandem beweisen zu müssen, der ihn davon abhält, sich mit anderen zu vergleichen, ein Frieden, der ihn davon abhält, Gott helfen zu müssen, sich an ihn zu erinnern? Wo sind diese Menschen? Ich will nicht sagen, dass es sie nicht gibt, sagt Salomo, aber ich habe nur einen unter tausend gefunden, die Ruhe haben, die einfach nur ihr Leben leben und die zufrieden sind. Salomo versucht verzweifelt eine Person zu finden, die ein Leben in Freude und Frieden lebt. Er möchte von dieser Person lernen. Er möchte diese Person finden. Es ist beschämend für die Gemeinde und für die Gemeinschaft Israels. Wenn hier wir denken an Vers 28, wo sucht er denn? Er findet so gut wie keinen. Es gibt diese Menschen, aber sie sind eine Rarität, eine aus tausend. Und so schlussfolgert Salomo auf dramatische Weise, ja, der Mensch ist aufrecht, voller Stolz ist er geschaffen worden. Ja, Vers 29, voller Stolz ist er geschaffen worden. Der Mensch verdient also Anerkennung, er ist ein König, ein Herrscher. Aber er zerstört seine Würde in dem Moment, wo er versucht, sich seine Würde durch Anerkennung zu erarbeiten. Seht ihr, wie komisch das ist? Du hast Würde, du bist ein König, das ist wie wenn du ein König bist, aber die ganze Zeit an deiner Inthronisierung, wie sagt man das, an deiner Krönung arbeitest. Du bist König, du bist schon Regent, das Land gehört dir schon und du machst so, als ob du noch alles unternehmen musst, dass du gekrönt werden kannst. Das ist absurd. Erst da, wo du Gott fürchtest, das heißt, wo du realisierst, dass er ewig ist und nicht durch die endlosen Zirkel der Wiederholung zum Vergessen gezwungen wird, das heißt, Gott imstande ist, jede deiner Handlungen zu erinnern, das heißt, dich als besonders zu erkennen, das heißt, deine von so vielen übersehenen Taten in die Ewigkeit der Erinnerung, in die himmlischen Bücher zu erheben, erst dann wirst du verstehen, dass du keinen Menschen brauchst, um dir solch eine Anerkennung zu geben. Und dass du Gott nicht mit außerordentlichen Leistungen helfen musst, sich an dich zu erinnern. Wer bist du? Wo bist du? In welcher Gruppe Mensch gehörst du? Kapitel 8, Vers 1. Von der Zeit her müssen wir schauen. Wir müssen jetzt langsam Schluss zum Ende kommen, oder? Ja. Machen wir bis 20, also so 8 Minuten? Okay. Kapitel 8, Vers 1. Wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Dinge? Die Weisheit des Menschen lässt sein Gesicht leuchten und die Härte seines Gesichts verändert sich. Also versuchst du immer noch zu beeindrucken? Versuche ich immer noch zu beeindrucken? Ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht, dies gebaut und das. und Anerkennung zu gewinnen und diese in deiner eigenen Erfahrung, in deiner eigenen Erinnerung und in die des anderen hineinzubrennen. Das habe ich gemacht und das und über. Jetzt erinnerst du dich an mich, gell? Jetzt weißt du es wieder. Okay? Egal, wie viel großartige Menschen vor dir gelebt haben und noch nach dir leben werden, Gott hat dich erkannt. Gott kennt dich. Und deshalb kannst du ohne Leistungsdruck deiner Arbeit nachkommen, deine Arbeit jetzt genießen. Weil du machst die Arbeit wegen der Arbeit willen und nicht mehr die Arbeit wegen des Eindruckschinden willens. Du kannst endlich ausgiebig essen und trinken und feiern und nicht auf die Uhr schauen und sagen, oh, ich muss das, die Deadline, das ist jetzt noch wichtig. Ihr könnt schon mal weiter feiern, ich bin nächstes Mal wieder dabei. Nein, brauchst du nicht mehr. Du kannst Zeit verschwenden. Im Prinzip, man kann gar keine Zeit verschwenden. Man kann einfach nur leben. Wenn du das verstanden hast, wenn du als Erlösung durch die Ehrfurcht, die Bewunderung Gottes erlebt, wenn du Ehrfurcht und Bewunderung Gottes erlebt hast, dann wird dein Gesicht vor Freude scheinen. Du bist anerkannt, du bist gewürdigt. Du kannst es einfach normal machen. Der letzte Text zum Abschluss, Kapitel 9, 4 bis 10. Ja, wer noch all den Lebenden zugestellt ist, also für den Fall, dass du noch lebendig bist, für den gibt es Hoffnung. Denn selbst ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, und die Toten aber wissen gar nichts und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr seht also, sobald du weg bist von diesem Planet, da erinnert sich kein Mensch mehr an dich. So, ich meine, gut, vielleicht eine Generation noch, und dann, da war eine Schwester hier beim Abschied nach dem Gottesdienst, die hat gesagt, sie kennt meinen Opa. Ich kenne ganz wenig von meinem Opa. Ich möchte so gern mit ihr reden. Ich möchte Sachen hören von meinem Opa. Ich kenne meinen Opa nicht, der ist relativ früh gestorben. Und durch den Lauf der Dinge, so wie der Prediger das hier beschreibt, irgendwann meine Kinder werden nichts mehr von meinem Opa wissen, weil ich schon kaum mehr was von ihm weiß. Gut. Was war die Grund... Achso, ich habe aufgehört zu lesen, glaube ich. Gell? Kapitel 9. 6, okay, auch ihr Lieben, auch ihr Hassen, auch ihr Eifern, also das Lieben und Hassen der Toten, glaube ich, auch ihr Lieben und ihr Hassen, auch ihr Eifern ist längst verloren gegangen. Ja. Und sie haben ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Seht ihr das? Längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. So, das Drama, was wir am Anfang hatten, ist jetzt auf einmal aufgelöst. Gott hat Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat. Alle deine nichtigen Tage hindurch. Seht ihr diese Diskrepanz, alles beide? In der Sinnlosigkeit des ganzen Geschehens. Erst dann kannst du echt Freude erleben. Erst dann macht alles einen Sinn. Und wir bringen das gleich in einer Zusammenfassung zusammen. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Alle Arbeit, mach die. Denn es gibt weder Tun noch Berechnung noch Kenntnis noch Weisheit im Scheol, in den du gehst. Also, was ist es? Im Tod gibt es keine Erinnerung. Wir benutzen diesen Text sehr oft, um zu beweisen, dass es keine unsterbliche Seele gibt. Also die Seele, die lebt nicht weiter. Im Tod ist alles weg. Ist alles weg. Es gibt keine Erinnerung im Tod. Vielleicht seht ihr, dass wir hier eine Wiederholung der Grundkondition des Lebens haben. Was ist im Tod? Was ist im Tod? Handeln ist null. Fühlen, denken, feiern, null. Alles null im Tod. Das ist die gleiche Beschreibung des Lebens, das wir am Anfang hatten. Handeln, nix. So wie die Toten. Nix. Das Leben ist der Tod. Im Tod gibt es keine Erinnerung. Salomo vergleicht also den Tod mit dem Leben. Es ist die gleiche Thematik, die gleiche Worte, die er benutzt für die Beschreibung des Lebens in Vers 11 von Kapitel 1. In dem Moment, in dem du diese Wahrheit erkennst, trittst du in die Welt der Freude ein. Indem du, in dem Moment, wo du erkennst, dass die Konditionen des Todes eigentlich die Konditionen des Lebens sind, dass so wie man sich im Tod an alles vergessen, wo es keine Erinnerung gibt, es auch im Leben gar keine Erinnerung gibt, das wird dich befreien. Es ist in diesem Moment, wenn du realisierst, dass es keine Strategie für den Toten gibt, um durch Handeln eine Erinnerung in den anderen zu hinterlassen, dass es auch keine erfolgreiche Strategie gibt, um bei den Lebenden durch Leistung eine bleibende Erinnerung zu hinterlassen. Es ist genau dann, dass du frei bist. Frei bist, dein Leben zu genießen. Vers 9. Es erscheint ironisch, aber es ist dieser Vergleich, der die Erlösung möglich macht. Wenn du erkennst, dass das Schicksal der Toten das Schicksal der Lebenden ist, dass der ewige und allwissende Gott, Gottes Respekt, dich niemals vergessen wird und dass er selbst nach deinem Tod die Anerkennung und den Respekt für dich bewahren wird, weil du es würdig bist und wir glauben, er dich auch wieder aus dem Tod herausheben wird, dann wirst du imstande sein, das zu sein, was du bist. Dann wirst du nach den Möglichkeiten, die du hast, leben. Nicht nach den Möglichkeiten, die du gerne haben würdest, leben. Du kannst normal sein. Vers 10 beschreibt es so schön hier im 9. Kapitel. Also, was sind die Folgen deiner Gottesfurcht? Du wirst deinen Anteil am Leben haben, Vers 7 bis 9. Du wirst ihn annehmen, du wirst einfach deine Arbeit machen und Freude dabei haben. Du wirst deine Feste feiern, du wirst deine Beziehungen ausleben werden und du wirst Ruhe erhalten. Kapitel 10, 1 bis 4. Ah nee, das ist 3 Minuten. Das lasse ich fallen. Aber ich beschreibe kurz, was da drin steht. Das ist eine Metapher mit Fliegen. Kennt ihr, was so tote Fliegen oder Fliegen machen, wenn die so überessen und dann Larven hinterlassen und die verderben einfach alles? Das ist die Metapher, die er hier beschreibt. Er sagt, es gibt manche Menschen, die sind wie diese Fliegen. Ja, die können ganze Gruppen vergiften. Es sind die, die sich darüber aufregen können, dass sie nicht gerecht und angemessen behandelt werden. Das sind wie diese Fliegen, sagt er. Die sich nicht gerecht und angenehm behandelt wissen. Die ständig Anerkennung haben wollen. Die denken, dass sie die Anerkennung verdienen. Das sind wie diese Fliegen, sagt er. Es sind die, die immer auf ihre Rechte pochen und sich beschweren, wenn diese Rechte geschunden wurden. Aber derjenige, der in Gottes Erinnerung ruht, sagt Salomo, der rastet nicht aus, wenn er ungerecht behandelt wurde. Der kann ausruhen. Der kann ruhen. Er weiß, dass seine Würde bei Gott bekannt ist. Die Gabe des Gebens entsteht auch dadurch. Er kann abgeben. Der Sünder versammelt, in Kapitel 11, die ersten 2 Verse habt ihr das, der Sünder versammelt Eigentum als Teil der Strategie, Respekt und Bewunderung zu erhalten. Immer mehr, größeres Auto, größeres Haus, größeres Grundstück. Aber der Gottesfurcht erlebt, der kann anfangen abzugeben. Der kann anfangen zu teilen. Der kann anfangen zu lieben. So, Ende. Vers 13 und 14 von Kapitel 12. Das letzte Kapitel, die letzten paar Verse, sehr bekannt. 13 bis 14, Kapitel 12. Das Endergebnis meines Gedichtes. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, das soll jeder Mensch tun, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Am Ende dieses Gedichts haben wir die Antwort auf die Frage erhalten, was der Wert menschlichen Handelns ist. Menschliches Handeln dient nicht dem Zweck, Anerkennung zu verschaffen. Funktioniert nicht. B. Es ist die Möglichkeit, menschliches Handeln ist die Möglichkeit, ergibt die Möglichkeit, durch Handeln, Gemeinschaft, Beziehung, Freundschaften zu erfahren. Warum arbeiten wir? Um gemeinsam zu sein. Darum arbeiten wir. Kreativ zu sein. Zusammen Dinge zu machen. Zusammen die Welt zu entdecken. Zusammen für unser Überleben zu sorgen. Zusammen zu sein. Es ist eben nur beim Feiern, beim Arbeiten, beim Denken, dass Gemeinschaft erfahrbar wird. Freude und wahre Gemeinschaft kann erst da erreicht werden, wo man sich der Anerkennung durch einen nie vergessenden und liebenden Gott bewusst und sicher ist. Es ist die Gottesfurcht, die Erlösung und Freude möglich macht. Der Mensch ist ein handelndes Wesen, da kann man nichts ändern und das ist auch gut so. Aber ohne Handlung hört er auf zu existieren. Warum handelst du also? Was motiviert dich zu handeln? Weil die Arbeit Spaß macht. Weil das eine oder das andere Gedankenexperiment einfach Freude macht. Weil es mich stimuliert. Warum feierst du? Weil ich genieße, Menschen in Freude zu erleben. Gott erinnert sich an jede einzelne Tat. Deine Taten und ihre Motivationen werden nicht vergessen. Am Ende werden deine Taten ins Gericht gebracht. Was für eine Tat war es, die du da gemacht hast? Hat dein Handeln von einer Gewissheit gezeugt, durch einen gütigen Gott erkannt und anerkannt zu sein? Oder hat dein Handeln gezeugt davon, dass du auf der Suche nach Wertschätzung warst? Dass du versucht hast, Gott zu beleidigen, indem du versucht hast, ihm zu helfen, dich an dich zu erinnern? Diejenigen, die durch Leistung versuchen, etwas zu bedeuten, die kennen Gott nicht. Gott wird den, der ihn nicht kannte, nicht kennen, wenn das Gericht sich setzt. Aber diejenigen, die handeln, weil sie das Handeln erfreut, weil sie dadurch entstehende Gemeinschaft feiern können, fürchten wahrhaftig Gott. Sie sind wirklich frei und werden wirklich befreit am Tag des Gerichts. Und so heißt der letzte Satz, die letzten Worte des Dichters: Fürchte Gott und sei wirklich frei. Amen.